Sehr schön. Bei mir sitzt Boris Braun am Küchentisch bei einer Tasse Tee und ich habe ihn gefragt, ob wir mal reden können über Schwellengänge. Boris, du bist mir bei Facebook ins Auge gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, letztes Jahr im Jahre 25 mit deinem Auswildern, also wo du dich selbst ausgewildert hast und draußen warst, einen Sommer im Zelt auf einem Naturgrundstück. Und dann bin ich ja auch deinem Wege gefolgt und habe bei dir eine Schwitzhütte besucht letztes Jahr, bei Walpurgisnacht, Beltane. Und dann hatten wir die Idee, wir reden mal, wir machen Podcast und jetzt sitzt du hier tatsächlich an meinem Küchentisch und ich möchte anfangen mit dir zu sprechen über Schwellengänge. Und sag du doch mal bitte nochmal, bevor du wirklich sprichst, wer bist du oder wie möchtest du dich vorstellen? Weil ich werde das nie komplett machen. Also vielleicht ein Wort, ein Satz, zwei zu dir. Wer bist du?
Oha, ein Satz, ein Wort. Ich bin eine sehr vielfältige Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob das in einen Satz passt, aber erstmal
Der
danke
ist ja
für.
jetzt fertig, der Satz.
Danke
Du
für.
bist eine vielfältige Persönlichkeit.
Genau. Und ich wollte noch Danke sagen für die Einladung. Ich freue
Ja.
mich sehr, hier zu sein. Nein, im Endeffekt bin ich systemischer Kommunikationstrainer für ressourcen- und lösungsorientierte Zusammenarbeit, der indigenes Wissen mit modernen Coaching-Techniken zusammenmischt und dann ein sehr interessantes Naturcoaching draus macht.
Ja, das klingt verheißungsvoll und verlockungsvoll. Du hast auch mein Buch in den Händen, die ungewöhnlichen Coaching-Methoden. Und eine davon ist ja auch der Schwellengang. Und Schwellengänge ist für mich so eine Schnittmenge, wo ich jetzt austauschen möchte. Was verstehst du unter Schwellengang? Welche kennst du? Wo nutzt du sie? Wo waren sie vielleicht in deinem eigenen Leben sehr, sehr wertvoll? Und darüber möchte ich mit dir sprechen.
Also Schwellengänge finde ich persönlich ein sehr wertvolles Tool, weil es ist für einen Moment aus der Alltagsrealität auszusteigen. Und da gibt es kleine, mittlere und größere Formate. Und das kleinste Format ist, okay, ich mache mal einen Spaziergang. Ich
Ja.
lasse mein Handy zu Hause und gehe mit einer Frage in die Natur. Und in meiner Vorstellung ist, wenn wir sozusagen den Geist öffnen, kann alles in der Natur metaphorisch wirken. Und wenn ich sozusagen mit einer Frage rausgehe und was weiß ich, soll ich mir dieses Auto kaufen? Oder auch wie soll mein Lebensweg weitergehen? Was ist gerade los bei mir? Und mir fällt irgendwas ins Auge, irgendwas drängt sich auf. Ein Blatt rieselt vom Baum und fällt mir genau vor die
Ja,
Füße.
es kriegt eine größere Aufmerksamkeit.
Und
Ja.
dann kann das halt als Symbol, als Metapher wirken. Symbolisch, wo es dann gleich die Botschaft mit dem Blatt heißt, einfach loslassen. Ja, oder ich beobachte einen Greifvogel, wie er quasi schwerelos im Wind steht und nur mit so leichten Federbewegungen. Das war zum Beispiel bei mir bei so einem Schwellengang mal ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, Minimum-Maximum-Prinzip. Minimaler Aufwand, eine Federbewegung bringt große Veränderungen. Das ist so das kleinste Format, einfach mal loszugehen. Größere Formate jetzt so, oder so ein mittleres Format wäre dann zum Beispiel ein richtiger Medicine Walk, heißt es in anderem Kontext, also so ein Schwellentag für mehrere Stunden oder einen ganzen Tag von Sonnenauf bis Sonnenuntergang mit einer persönlichen Fragestellung, ohne Ablenkung, am besten auch fastend, ohne Trinken, ohne Essen oder vielleicht ein bisschen was zu trinken dabei zu haben, aber eigentlich wirklich ganz ohne Ablenkung sich treiben zu lassen. Und immer so dem inneren Ruf folgend, okay, gehe ich hier lang, gehe ich da lang und jetzt gar nicht ein Ziel haben, ich will jetzt bis Mittag bei dem Leuchtturm sein und dann bin ich bis abends wieder zurück, sondern sich treiben zu lassen und diesen Medizinspaziergang als selbstreflektorisches Tool zu benutzen und hinterher sich anzugucken, wie ist denn das? An der Stelle war ich unsicher, da habe ich so. Bin ich einem Ruf gefolgt und da ist mir dieser Stock begegnet und da habe ich jenes gefunden. Und all das sozusagen symbolisch auf sich selber anzuwenden.
Ja, sehr schön. Ich habe einen Schwellengang aus dieser Kategorie kennengelernt bei Susanne Beltz und Meredith Little. Und der erste Schwellengang, den ich gemacht habe, ist oben an der Argen bei Achberg. Und genau dieses, ich wusste vorher gar nicht, wie ich das verarbeiten darf, was nehme ich denn wahr, kriegt jetzt dieses fallende Blatt oder der stürzende Falke oder das Maiglöckchen eine besondere Bedeutung, wie schäle ich das eigentlich heraus, wie nehme ich das wahr? Und plötzlich traf ich einen Reiher und der Reiher hat sich gedreht und er war trotzdem noch da. Das war mein stärkstes Sinnbild, was ich jemals hatte für das Thema Projektion. Dass wenn jemand auf mich projiziert und ich hatte viel mit Projektionen zu tun, da habe ich gedacht, der Reiher ist geschickt, der dreht sich einfach um und dann ist er keine Projektionsfläche mehr, aber er ist noch da. Also so dieses Mal, da merkte ich, die Natur bietet mir ein Bild und was ich dort erfahren habe, ist abends dann auch in der Gruppe dieses spiegelnde Erzählen. Also das habe ich da gelernt und ich war sehr beeindruckt alleine. Also es begann bei uns dann immer mit dem Satz, ich hörte eine Frau, die erzählte von einem Weg, wo sie einen Reiher getroffen hat. Und dann wird das wiedergegeben. Das heißt, ich höre das noch intensiver, was mir vorher gar nicht bewusst geworden ist. Und das hat bei mir waren so denkwürdige Momente, überhaupt zu merken, wie viel in solch einem Schwellengang, und das waren so 2-3 Stunden Spaziergänge, sage ich mal, raus, auch das Revier nicht kennend, also eher so stromernd, was da alles schon auftreten kann. Das war für mich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und dann lernte ich, die Zeichen in der Natur sind ja Zeichen, mal mehr wahrzunehmen. Ja. Und nicht einfach nur zu gucken, wo ist denn jetzt der Weg und dann mal aufpassen, dass ich nicht auf eine Schnecke oder einen Frosch trete. Ja.
Naja, der Weg ist oft im Weg.
Der Weg ist oft im Weg. Oh, was für ein schöner Satz. Ja.
Und da geht es halt wirklich darum, bei Schwellengängen sich fallen zu lassen. Also bei Übergangsritualen, welche ja eine besondere Form von Schwellengängen sind, gibt es so diese Liminalphase, diese Phase der Orientierungslosigkeit. Mhm. So das Loslösen von dem Alten und dann kommt diese schwerelose oder chaotische Phase, in der ich gar nicht weiß, wer und was ich bin. Und das hast du eben schon angesprochen, die Integration ist das Wichtige.
Ja.
So, ne, dieses Spiegeln ist ein ganz wundervolles Tool. Dazu sitzen, sich gegenseitig die Geschichte zu erzählen. Weil sie dadurch, auch ich erlebe das immer wieder, mir selber auch erst bewusst wird. So, da sich nochmal diese Details wachzurufen. Und das war irgendwie ganz spannend. Ich hatte neulich auch genau so einen Schwellenmoment. Da saß ich auf meinem Naturplatz Ellert auf dem Stein, auf dem Hügel, habe den Sonnenuntergang zugeguckt. War melancholisch, war irgendwie in so einer Loslösephase und dann kam ein, ich dachte erst, es sei eine Hirschkuh vorbeispaziert und die hat mich gar nicht wahrgenommen, weil ich dann mit diesem Stein verschmolzen war, in dem ich gelehnt war und sah dann aber, dass es gar keine Hirschkuh war, sondern ein Hirsch. Und er hatte ganz junge Geweihknospen, die gerade so mit diesem Pflaum drumherum heranwuchsen. Wo ich einfach auch gesagt, ja, es ist Zeit zur Erneuerung. Mhm. Da ging es halt darum, okay, dieses alte Geweih ist jetzt abgefallen, lass dir ein neues wachsen.
Ja.
So, erfinde dich neu. Was für eine wunderschöne Botschaft, die dann da kam.
Ich habe bei einem Schwellengang auch da oben wieder in Achberg einen Tierschädel gefunden, der wirklich sozusagen zu mir gesprochen hat und hat gesagt, du musst dich verändern, sonst wirst es nicht weitergehen. Und dann sagt er noch, du siehst, ich habe mich auch verändert. Also das, da gehen Türen auf, von denen man vorher nicht wusste, dass es diese metaphorische Kraft gibt. Ja. Und für mich, ich wollte ursprünglich Hebamme werden und die Geburt ist ja auch eine Schwelle, das Verlassen des Geburtskanals. Und das hat aber nicht geklappt, weil es 7 Jahre Wartezeit war auf einen Schulplatz, ein Babyboomer eben, wir waren immer zu viele. Und dann bin ich aber ans andere Ende gegangen, in die Altenpflege und habe sehr viel mit dem Thema Sterben, was ja die andere Seite ist. Also ich wollte den Menschen auf die Welt helfen und jetzt habe ich ihnen viele Jahre geholfen, gut gehen zu können. Und diese Schwelle ist für mich auch dieses... ein kompletter Übergang, wo man gar nicht spürt, ist das jetzt der Anfang? Ist er das noch nicht? Selbst wenn jemand dann gestorben ist, ist er ja noch in gewisser Weise da. Ja, das ist ja auch eine Loslösung, eine Veränderung. Und diese Besonderheit von Schwellenmomenten auch. Also das, was du jetzt gesagt hast, dieser Medicine Walk, dieser Schwellengang, den kann man ja fast mit einem Etikett versehen. Jetzt, das ist der kleine, der große, der mittlere, oder dann kommt noch die Vision Quest oder ähnliches. Genau, ja. Aber die Schwellen ja sonst sind so spannend. Wo gehen wir über eine Schwelle im Alltag und haben ja auch damit einen Schwellengang? Du bist heute der erste Mensch, der uns hier in dieser Wohnung besucht. Das heißt, dein Übertreten der Schwelle war für mich ein ganz besonderer Moment zum Beispiel. Mhm.
Und im vollen Bewusstsein, dass es so war, habe ich diese Schwelle auch ganz dankbar und freudig und achtsam übertreten. Schuhe ausgezogen.
Ja.
Und wirklich mit so einem, ach, ja. Wow, danke, dass ich in euer Nest kommen darf.
Du durftest in unser Nest kommen, ja. Und das finde ich so, wenn wir jetzt, also das eine ist die Türschwelle und das andere ist der Schwellengang von 3, 4, 5 Stunden oder einem Tag oder mehreren, ist die Schwelle dieser Übergang. Und hier ist er zweidimensional fast, aber beim Schwellengang ist er wie ein Zustand, in dem ich länger bin.
Ich finde, die Türschwelle ist ein sehr gutes Bild dafür, weil wenn man dann draußen unterwegs ist, sagen wir mal, man ist so im Einkaufsmodus,
ja.
Na, dann die Nachbarin ist irgendwie beschäftigt oder man kommt von der Arbeit, da hat man sozusagen seine andere Teilpersönlichkeit aktiviert.
Mhm.
Und in dem Moment, aber wo man dann die Schwelle des eigenen Heimes übertritt,
ja.
Und zu Hause, dann wird man ein völlig anderer Typ. Und ich erlebe das immer, dass Menschen, die auch mit Natur wenig Kontakt haben, wenn sie bewusst in die Natur gehen, hatte letzte Woche auch ein Teamcoaching, da waren wir auch die ganze Zeit im Wald. Und da waren welche dabei, die waren überhaupt null naturaffin.
Mhm.
Und sind so über sich hinausgewachsen, die sich hinterher einfach richtig wohl fühlten. Die das beim zweiten Tag auch gespiegelt haben, sagten, ich habe mich nie in den Wald getraut. Ich bin Berliner Ghetto-Hochhauskind.
Ja.
Und das war so schön. Ich habe mich so wohl gefühlt. Irgendwann.
Ja.
Und das ist halt, wenn man sich das bewusst macht, beim Übertreten einer Schwelle, ob jetzt im rituellen Kontext oder im Coaching-Kontext oder im Alltagskontext, betritt man einen neuen Raum.
Ja. Da hinten, ich zeige jetzt mal in die eine Richtung, das ist jetzt Richtung Osten. Wenn man Richtung Gardebusch fährt, gibt es so einen Weg, den gehen wir oft. Also bin ich früher sehr viel alleine gegangen, den gehe ich jetzt mit Heiko. Und im Winter waren wir sehr neugierig und da steht ein Schild, der verbotene Weg.
Oh.
Und natürlich ist es absolut verlockend, diesen Weg zu gehen. Und durch den Begriff verbotener Weg, und wir wohnen hier im Grenzgebiet, also ehemalige deutsch-deutsche Grenze, bekam ich auch Hoffnungen und Ängste, was passiert denn hier wohl auf dem, also warum ist der Weg verboten? Ist hier vielleicht noch Minen oder sowas, ja? Kann ja sein, oder sind hier irgendwelche Gruben oder bestimmte Tierkindstuben oder so etwas? Aber das war total spannend, an diesem Schild vorbeizugehen, verbotener Weg. Und dann, wir haben das noch 2, 3 Mal gemacht, danach war es ja dann der gewohnte verbotene Weg. Wir sind dann auch da später mal einen Weg lang gegangen, der auf der Karte gar nicht mehr eingezeichnet ist, und wir haben plötzlich etwas Wunderschönes entdeckt. Warum sage ich das ja? Weil ich es faszinierend finde, dass wir unsere Schwellen erweitern oder die Begrenzung. Ne? Das, wie du sagst, die Wohnung, oder dann steht ein Schild, hier bitte nicht weiter. Halte ich mich da dran oder nicht? Oder gehe ich dann überhaupt erst ins richtige Gestrüpp? Ja.
Na, metaphorisch betrachtet, viel zu oft verbieten wir uns ja selber, neue Wege zu gehen.
Mhm.
Und ich habe bei mir auf diesem Naturplatz Ellert in Ostholstein auch einen verbotenen Wald. Der gehört nicht zu unserem Naturgrundstück, ist sozusagen das angrenzende Waldgrundstück.
Ja.
Da ist viel Jägerei, da kann man auch einfach ganz normal reingehen. Aber der hat den Beinamen der verbotene Wald. Und jeder, der dann sagt, ja, du kannst auch da in den Wald gehen, das ist der verbotene Wald, macht erstmal diese Reaktion so, Und dann kommt man in diesen Wald hinein. Und das nach 50 Metern begrüßt eine unglaublich imposante Kastanienpersönlichkeit. Ein richtiger Wächterbaum.
Ja.
Und Menschen sind auch schon vor diesem Baum zurückgeschreckt und haben gesagt, okay, nee, hier darf ich wirklich nicht weitergehen, das ist der verbotene Wald. Andere fühlen sich willkommen, geheißen.
Gut, hier passt einer auf.
Ne? Hier passt einer auf. Andere, jetzt hatte ich das neulich wieder, da ist jemand dann jeden Tag in diesen Wald gegangen und hat dann immer eine Gabe mitgebracht. Hat diesem Baum sozusagen etwas zurückgegeben dafür, dass er hier Hüter ist. Aber so diesen verbotenen Raum zu betreten, auch den inneren Raum, das erlauben wir uns viel zu selten.
Ja.
Und das ist halt auch das mit den Schwellengängen. sich zu erlauben, mal die Ratio wegzulassen, die Orientierung wegzulassen, den ich brauche ein Ziel, da muss ich hingehen und bis dahin muss ich wieder zurück sein, wegzulassen.
So. Ich muss heute 10.000 Schritte gehen, ist das Tagesziel zum Beispiel. Mhm. Ja. Also ja, jetzt ist ja, jetzt haben wir Juni, jetzt ist es warm, jetzt ist Barfußlaufen ganz viel, was ich oft mache und jetzt Heiko greift das auch mit auf. Gibt es eine Schwelle bei einem der Spaziergänge, wo wir uns dann die Schuhe ausziehen, so ab März?
Ja.
Und dann einfach überhaupt erstmal barfuß gehen und eine Verlangsamung zu spüren, weil eben nicht der Schuh dieses, ach, ich trete flott durch, sondern die Achtsamkeit erhöht sich. Und wenn dann da Steine sind oder eine matschige Ecke oder so etwas. Das ist für mich auch die Frage, mit welcher Rüstung mache ich meinen Schwellengang? Also was habe ich bei mir? Du hast eben gesagt, kein Handy. Wenn ich dann länger bin, brauche ich vielleicht dann doch eins oder eine Landkarte oder ich präge mir vorher das Gebiet ein. Aber wie rüste ich mich aus? Oder bin ich überhaupt mit Rüstung unterwegs? Gehe ich, also nackt jetzt nicht unbedingt, aber barfuß ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt. Viel barfuß draußen zu sein, um überhaupt das, was ich betrete, noch viel intensiver wahrzunehmen.
Ja. Ja.
Und die Schwelle, die du nachher ja auch überschreiten wirst, wenn du zurückfährst, ist die Landesgrenze. Das ist für mich auch eine Schwelle. Und ich merke das immer. Ich achte immer auf die Schilder, wenn ich auch durch Deutschland reise. Jetzt kommt Sachsen-Anhalt, jetzt kommt Niedersachsen. Oder hier oben heißt es ja Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gibt es Schilder, das heißt dann, ich übertrete Schleswig-Holstein, das heißt es dann der echte Norden. Da ist so eine kleine Rivalität an der Grenze. Was ist denn jetzt der echte Norden?
Mecklenburg-Vorpommern nennt sich der wahre Norden. Oder
der wahre Norden?
Und der echte Norden.
Ah, das könnte der Unterschied
sein. Also die haben beide so ein, wir sind die richtigen Norden.
Okay. Ja, also da ist auch die Schwelle ein Übertritt. Und gut, bei dem Überschreiten der Landesgrenze ist das nicht so stark, aber bei einem Schwellengang, bei einem länger draußen sein mit einer Frage, mit einem Wunsch, vielleicht auch etwas loszulassen. Ich mache das auch mal, dass ich ein Feuer mache, wo ich die Dinge reingebe, die ich jetzt nicht mehr brauche, die ich abgearbeitet habe. Ich komme anders wieder, als ich losgegangen bin. Mhm. Ich denke, das ist so, wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht, eins der Hauptaspekte oder Attribute auch.
Ja. Ich glaube, einen wichtigen Teil haben wir noch vergessen, nämlich das Zurückkommen.
Ja.
So, weil es ist enorm wichtig, dass man über die Schwelle wieder zurückkehrt. Sonst bleibt man ja in dieser unbewussten und naturmetaphorischen Welt. Manche Leute finden das richtig gut, aber als abgeschlossenes Modul oder Einheit, so ein Schwellengang, einen Anfang und ein Ende zu definieren. Mhm. Und dann kann man wieder sozusagen den Analysemodus anschalten, was ist mir eigentlich widerfahren. Und auch dieses Zurückkommen, das gespiegelt bekommen, die Geschichte noch aufschreiben und die eigenen Schlüsse daraus ziehen. Das kann durchaus länger dauern, da wieder anzukommen.
Ja, das ist ja ganz in der Heldenreise von Joseph Campbell. Dann ist es auch die Schwelle ins unbekannte Land, da kommen die ganzen Prüfungen, dann kommt die Erkenntnis und dann gehe ich wieder zurück und muss wieder über eine Schwelle treten. Mhm. Und dann komme ich zurück in meine bekannte Welt, aber bin ein wenig gewandelt, verändert, bereichert. Ergänzt, ich habe das so gelernt bei Meredith, dass es wirklich eine echte Schwelle ist. Also da lege ich mir einen Stein hin, da ist eine Bank, wo ich drüber streige, ein Ast oder der Eintritt auf die Wiese, in den Wald. Mhm. Das finde ich auch sehr hilfreich. Das ist wirklich so dieses, jetzt gehe ich in den Modus, dass ich unterwegs bin und jetzt komme ich wieder zurück.
Ja.
Ja. Das ist was ganz Besonderes, finde ich. Und das entsteht in unserer Wahrnehmung. Denke ich. Das ist ein Zustand von Wahrnehmung.
Ich glaube, es ist auch ein Schalter, den man umlegt, dass man bewusst einen anderen Modus aktiviert, indem man halt sozusagen diesen Alltagsüberlebensmodus und ich muss noch an das und das und das denken, indem man das auch wie so einen unsichtbaren Mantel abstreift.
Mhm.
So, jetzt bin ich auch vulnerabel, jetzt bin ich offen für neue Eindrücke. Ist was anderes, wenn ich oft durch den Wald laufe, weil ich in 45 Minuten da in dem Hof einen Termin habe, dann sehe ich rechts und links nicht viel.
Ja.
Oder ob ich mich da reinfallen lasse. Ob ich jetzt eintauche und sage, okay, irgendwann heute Abend komme ich wieder zurück.
Ja, und dabei neue Wege entdecke.
Mhm.
Und die Intensität Ja, können wir das so stehen lassen? Hast du noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
Ach, ist ein schönes Thema. Also ich bin ja viel auch in dem Bereich Übergänge. Geburt hast du eben angesprochen, Tod angesprochen. Ich bin seit vielen Jahren aktiv in diesem Übergang vom Jungen zum Mann. Mhm. Beim Verein namens Boys to Men, wo wir sozusagen initiatorische Arbeit für männliche Jugendliche machen. Und es ist so spannend, weil ich bin auch in einem anderen Verein, Mankind Project heißt der, Kreis der Männer, wo wir diese Initiation in den reifen Erwachsenen bei Männern in der Midlife-Crisis oder in der Midlife-Phase zwischen 35 und 50 nachholen. Weil das in deren Leben nie passiert ist. Und natürlich ist es sozusagen in dieser Lebensphase, Ende der Pubertät, hin zum jungen Erwachsenen, der Verantwortung übernimmt und irgendwie in die anfängt, mehr zurückzuzahlen in die Gemeinschaftskasse, als er irgendwie entnimmt in seinen Jugend- und Kinderjahren. Und dass diese Übergänge immanent wichtig sind, um Lebensphasen zu markieren, um neue Privilegien und Rechte und Pflichten auch zu markieren und das Alte auch hinter sich zu lassen. Mit einem Grund, warum so viele Männer infantil sind, weil sie irgendwie Berufsjugendliche werden und niemals in dieser Reife ankommen.
Ja.
In dieser Selbstverantwortung oder Vollverantwortung nenne ich das. Nicht nur für sich selber Verantwortung zu übernehmen, sondern halt auch für andere. Im Beruf, in der Familie, im Verein oder wo auch immer.
Ja, ich denke, das ist etwas, was in unserer Kultur nicht solches Ausmaß hat, wie zum Beispiel bei Naturvölkern, wo einfach die Natur, ich habe jetzt die Zitatquelle nicht, aber es gibt ein Zitat, die Natur ist unser Zuhause.
Ja.
Und du hast eben gesagt, da ist jemand, der ist zwischen den Hochhäusern groß geworden. Ich hatte das große Glück, ganz viel draußen gewesen zu sein als Kind. Und
ich auch.
Auf den Wiesen gespielt zu haben, im Wald, dadurch, glaube ich, fühle ich mich immer sehr sicher. Also egal was ist, ich muss raus in die Natur, um mich zu erden, ruhig zu werden, um die Zeichen auch wahrzunehmen, die mir was geben können und ähnliches. Aber vielen fehlt das durch Geschichten auch, wie Zecken, also die ganze Angstmacherei, dieser mit den Blaubeeren, wie heißt er nochmal, der Fuchsbandwurm oder ähnliches.
Ja, ja.
Dann darf man da nicht. Also es ist auch mit Angst, dann Mücken, ach, dann kommen die Unbequemlichkeiten, mit denen Menschen schon scheu werden. Ja.
Ja.
Was ich sehr schade finde. Also eigentlich brauchen wir auch dieses viel rausgehen. Und gerade für Übergänge, die Trauerphasen sind für mich, trauern kann ich am besten im Wald. Also draußen, richtig raus, auch wo ich auch schreien darf, ich weiß noch, wie meine Mutter gestorben ist. Da war ich sehr viel laufen morgens, da war ich jeden Morgen im Wald und habe auch wirklich laut geweint, geschrien, sie angesprochen.
Und Wasser sich einschnoddern.
Ja, und das stört ja keinen. Nee, denn die Natur stört es auch nicht, wie viel ich jetzt geweint habe. Ja, das Zuhause eigentlich ist, gibt auch dieses Buch von Franz Hohler, Die Rückeroberung, wo immer mehr Tiere und Pflanzen in Zürich die Stadt einnehmen. Also die Natur erobert sich die Stadt zurück. Wir sind im falschen Denken, weil die Natur ist das Zuhause und die Städte sind die Irritationen.
Ja.
Oder auch selbst dieses Dorf hier, in dem ich lebe, ist ja nicht das Normale.
Ja, ich habe mal eine schöne Postkarte gesehen, da war so eine Straße durch den Wald und da stand dann so ein Hirsch auf der Straße und der Text kriegt, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz zusammenkriege, aber sinngemäß ist nicht, der Hirsch steht nicht auf der Straße, die Straße geht durch sein Wohnzimmer.
Ja.
Und sozusagen diese, diese Denke, dass wir getrennt sind von Natur, wir sind evolutionsbedingt mit den natürlichen Rhythmen und Zyklen. Ihr Frauen spürt das noch ein bisschen mit eurem Menstruationszyklus, wenn das jetzt nicht unbedingt gerade hormonell selbstreguliert ist. Die Jahreszeiten, die Lebensphasen, der tägliche Biorhythmus, all das verbindet uns. Und auch wenn wir in den Wald gehen, ist da viel, was mich in den Arm nimmt, im übertragenen Sinne, wo ich mich geborgen fühle.
Wir hören gleich einen Gongschlag. Dann könnten wir damit aufhören.
Das wäre eine Idee.
Lassen wir den, bis dahin sprechen wir und dann hört, dass er, der markiert ja auch die Schwelle von der vollen Stunde zur halben Stunde.
Ja.
Also auch der Zeiger ist auch ein Schwellengänger.
Genau, ich würde noch eine Sache sagen. Bei der Wildnispädagogik-Ausbildung, die ich vor 15 Jahren gemacht habe, war der Untertitel Wieder Einheimischer werden.
Ja.
Wieder zu ankommen bei sich in der inneren und äußeren Natur.
Deswegen mag ich den Begriff des Auswilderns auch, den du verwendest, also wieder wilder zu werden, wenn wir rausgehen. Ja. Das waren jetzt Boris Braun und ich zum Thema Schwellengänge. Vielen Dank, Boris.
Sehr gerne.